Dann möchte ich euch alle gerne willkommen heißen zum vorletzten Vortrag im Kryptografie-Track hier. Jens Kubizil erzählt was zu sicherer E-Mail mit Pond, wenn ich deine Einleitung richtig verstanden habe.
Genau. Mikro geht auch, wunderbar. Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Wie schon gesagt, ich will gerne was über Pond erzählen. Pond ist ein vergleichsweise neuer Ansatz, sagen wir E-Mail neu gedacht. Man versucht dort so ein bisschen die Schwachstellen, die das E-Mail-System hat, auszumerzen und das vielleicht zu verbessern. Wobei, Sie werden dann auch im Laufe meines Vortrages sehen, dass E-Mail vielleicht ein bisschen zu viel gesagt ist. Also es ist E-Mail-nah, aber es verwendet nicht das SMTP-Protokoll oder ähnliche Protokolle, dass man, wenn man es genau nehmen müsste, müsste man vielleicht irgendwie einen eigenen Namen für diese Nachrichtenübertragung finden, aber also es wird quasi charakteristisch wie eine E-Mail benutzt, deswegen ist es für mich auch ein E-Mail-Ersatz. Ja, worum geht es heute? Also ich habe meinen Vortrag einfach in zwei Teile aufgeteilt. Es gibt ein Problem, was ich Ihnen gerne schildern will, und natürlich, wie es sich für einen ordentlichen Verkäufer gehört, hat er auch mal eine Lösung einstecken. Meine Lösung heißt heute Pond. Ich vermute, wenn der Herr Heinlein hierher kommt, wird er eine andere Lösung präsentieren. Also man kann das natürlich verschiedentlich angehen. Ich will halt auch ein bisschen auf die Unterschiede zu anderen Sachen eingehen. Und ich will Ihnen natürlich hier nichts verkaufen. Also es geht hier um freie Software. Die einzige Idee, die ich Ihnen verkaufen will am Ende, ist, dass Sie vielleicht selber sich den Quellcode von Pond am Ende angucken und den überprüfen. Und wenn Sie den für gut finden, das Programm dann vielleicht auch benutzen. Das ist sozusagen die Aufgabe meines Vortrages. Aber generell will ich Ihnen erstmal das Programm ein bisschen nahe bringen. Ja. Ich vermute, wenn ich Sie fragen würde, wer von Ihnen E-Mail verwendet, dann dürfte es so ziemlich jede Hand in dem Raum hochgehen. Oder mal die Gegenprobe: Gibt es von Ihnen jemanden, der keine E-Mail verwendet? Nee, okay, gut. Also es ist ja schon ein vergleichsweise altes Protokoll. Es ist einfach zu benutzen. Und ja, jeder, der irgendwie im Internet ist, hat auch irgendwie E-Mail und benutzt E-Mail. Aber natürlich bringt E-Mail verschiedentliche Probleme mit sich. Das erste, was, wenn man so Endanwender fragt, Problem, was da genannt wird, ist Spam. Also wirklich sehr, also die meisten Leute sind einfach wirklich genervt von unaufgeforderten E-Mails, die sie bekommen, und sagen, das nervt mich. Ich kriege hier Mail, um irgendwie eine neue Portion Viagra zu kaufen oder mal Lotto zu spielen oder diverse andere Sachen zu machen. Das will ich nie. Und dann wird halt versucht, mit Spamfiltern zu operieren, mit anderen Sachen, und das ganze Ding in den Griff zu bekommen. Aber ich meine, Sie werden es alle kennen, so richtig lösbar ist das Problem kaum. Also trotz guter Spamfilter kamen immer wieder Mails durch, und dann hat man sich drum zu kümmern und das Problem irgendwie zu handeln. Dann spätestens seit Juni letzten Jahres tritt ein weiteres Problem der E-Mail sehr in den Vordergrund in der Diskussion, obwohl das auch schon, also gerade hier bei den Linux-Tagen, ich glaube fast jedes Jahr thematisiert wurde, auch in anderen Vorträgen immer wieder thematisiert wurde, nämlich E-Mails sind Klartext. Und jeder, der irgendwie interessiert ist, kann mitlesen und kann auch, wenn er bösartig ist, auch den Text von E-Mails natürlich verändern, ohne dass der Empfänger das in irgendeiner Art und Weise mitbekommt. Und hin und wieder erzähle ich in Vorträgen was über Zensurmaßnahmen. Und es gab vor vielen Jahren in Libyen den Fall, dass die Zensoren dort auch zum Beispiel E-Mails gelesen haben, also automatisiert natürlich gelesen haben. Und wenn dann Schlagworte in den E-Mails waren, wurden zum Teil diese Worte entfernt. Die fehlten beim Empfang der E-Mail, waren die weg. Oder aber die E-Mail kam nie an. Es kam also weder irgendwie eine Rückmeldung an den Absender, der irgendwie gesagt hat, hier, E-Mail ist, Zustellung ist gescheitert, aber auch die E-Mail kam nie an. Also auch das ist halt ein Problem. Also das Klartextproblem besteht natürlich. Und das Klartextproblem wird nun versucht, irgendwie zu handeln. Also es gab ja diese große Diskussion in Deutschland, dass hier die großen Provider wie GMX 1&1 und so weiter alles sozusagen im Klartext machen. Es gab ja auch diese NSA-Folien, dass Google bei der internen Netzwerk, also bei der internen Konvention von Google, dort die NSA reingelauscht hat, weil da wohl intern klartextlich kommuniziert wird. Und wer jetzt von Ihnen Kunde bei den so großen deutschen Providern ist, wird das mitbekommen haben, dass Sie gesagt haben, wir verschlüsseln jetzt unsere Mails und wenn Sie es nutzen, vielleicht bisher unverschlüsselte Varianten, jetzt müssen Sie da Ihr Mail-Client so und so einstellen oder die und die Sachen machen, damit Sie auch verschlüsselt kommunizieren können. Also das ist so das Thema Transportverschlüsselung. Da wird halt die E-Mail, die unterwegs verschickt wird, verschlüsselt versendet. Das heißt, niemand soll dann unterwegs reingucken können und quasi mitlesen können. Das heißt, auch bei den amerikanischen Netzen sozusagen ist die große Hoffnung, dass die NSA da nur noch Datenmüll sieht, was an denen vorbeiläuft und die Nutzer geschützt sind. Zu dem ganzen Thema Transportverschlüsselung hat der Alexander Schreiber ja heute früh als allererster 9 Uhr schon einen Vortrag erzählt. Also ich war da noch auf der Anreise, aber ich vermute, es wird sich sehr lohnen, den Vortrag anzuhören, weil er dort auch einige spezifische Punkte mit erklärt hat. Ja, und dann gibt es halt Leute, die sagen, Mensch, das Transportverschlüsselung reicht mir immer noch nicht, weil wenn ich meine E-Mails irgendwo bei einem Provider liegen habe, liegen die dort in dem Mailpostfach immer noch im Klartext. Das heißt, der Mailprovider kann die mitlesen. Wenn irgendwo unterwegs jemand doch keine Transportverschlüsselung macht, kann man die trotzdem mitlesen. Also brauche ich sowas, was man im Fachterminus als End-to-End-Encryption bezeichnet. Das heißt, das eine Ende, der Absender, verschlüsselt seine Mail, dann geht die über das Netz durch und das andere Ende entschlüsselt die wieder. Und niemand unterwegs kann die lesen und die kann auch dann bei einem Webmail-Provider liegen, ohne dass der die Mail lesen kann. Und das ist typischerweise der Fall mit GnuPG bzw. PGP, das Ganze zu machen. Es gibt also dann so diverse Programme, also es gibt so Plugins für Outlook, gibt ein ganz gutes Plugin für Enigma oder wer zum Beispiel Mutt als Mailer benutzt, dann ist das quasi mit eingebaut, da sagt man nur, mach mal und verschlüssel jetzt und dann geht das einfach. Also das geht bei diversen E-Mail-Programmen vergleichsweise einfach. Aber auch hier bei diesen letzten Punkten kommt das, was da oben noch bei dem dritten Punkt steht, bleibt immer noch da, nämlich die Metadaten. Also selbst wenn ich eine verschlüsselte E-Mail verschicke an den Herrn Guckes zum Beispiel, der hier vorne gerade seine Mails liest, dann erkennt sozusagen jemand, der aufs Netzwerk guckt, immer noch, dass ich Mails an ihn verschicke und er sieht, wie groß die Mail ist, wann ist die verschickt worden und das sind unter Umständen relativ interessante Daten für einen Angreifer. Also wer so die Nachrichten der letzten Woche verfolgt hat, da gab es mal ein Paper von ein paar Wissenschaftlern, die haben genau das gemacht, die haben nur sozusagen diese Metadaten angeschaut, die haben also geguckt, wer kommuniziert mit wem und haben versucht, daraus Schlüsse abzuleiten und es war ziemlich dramatisch, was sie da also schon in kurzer Zeit rausgefunden haben. Also können schon nach vergleichsweise kurzer Zeit mit hoher Genauigkeit erkennen, wer mit wem befreundet ist, also wer eine echte Freundschaft hat, also nicht nur eine Facebook-Freundschaft, sondern wirklich im wahren Leben auch echt befreundet ist. Und sie konnten dann, also haben dann diverse Analysen über den Datensätzen gemacht und die Erkenntnisse waren relativ erschreckend. Also ich werde dann vielleicht später in meinen Folien noch einen Link damit dazu unterbringen. Also schon alleine auf Erkenntnis der Metadaten kann man also unwahrscheinlich viel lernen über die Absender und Empfänger von Mails in dem Beispiel. So eine verschiedene Lösungsansätze existieren. Ich hatte es auf der vorigen Seite schon gesagt. Also der Klassiker ist E-Mail mit GnuPG, PGP zu verschlüsseln und ja, dann ist quasi alles gut, wird so gesagt. Wie gesagt, man hat das weitere Problem mit den Metadaten. Ein relativ neuer Ansatz ist Mailbox.org. Also Mailbox.org ist meines Wissens auch gegründet worden von Per Heinlein, also auch die Leute, die hier als Sponsoren mit auftreten. Und was Mailbox.org macht, die verschlüsseln erstmal den Transport komplett, also versuchen halt mit den bisher existierenden besten Verschlüsselungsmethoden, die den Transport von Nachrichten zu verschlüsseln. Und sie bieten halt an, dass man einen Schlüssel, den gibt, also in dem Fall einen sogenannten öffentlichen Schlüssel, den kann man denen auch problemlos geben, weil der ist halt per se öffentlich. Und damit wird die eigene Mailbox sozusagen dort verschlüsselt und kann auch von Mailbox.org oder anderen nicht mehr gelesen werden. Also und das ist aus meiner Sicht zumindest, was man von der Webseite so erkennen kann, sehr, sehr empfehlenswert. Und Per Heinlein ist ja auch schon sehr lange hier als Vortragsredner mit in Chemnitz und wird ja auch heute direkt nach mir einen Vortrag halten. Und also wie gesagt, das, was man so lesen kann, finde ich das eine sehr, sehr gute Lösung. Sie gehen halt auch den Weg, dass sie nicht mehr wie andere das Ganze kostenlos anbieten, sondern man muss einen gewissen Beitrag bezahlen, keine Ahnung, da, wie viel das jetzt sind. Ähnlich wie auch Posteo. Posteo ist auch ein ähnlicher Anbieter, die sagt, Mensch, wir machen zumindest erstmal Transportverschlüsselung, da fehlt diese Möglichkeit, die E-Mail dann auch irgendwie Einkommen zu verschlüsseln. Auch die versuchen halt hier quasi ein sicheres E-Mail-Erlebnis dem Nutzer zu bieten, um das mal wieder in ein bisschen Marketingdeutsch zu verfassen. Sie werden vielleicht auch diesen Fall gehört haben von dem amerikanischen Provider, der vergleichsweise bekannt war, war eben auch der Herr Edward Snowden seine Mailbox hatte. Und der wurde halt... Genau. Ja, also der wurde von vielen Aktivisten halt verwendet, weil er als sicher galt. Und der sozusagen das von ihrem Angreifer, Modell von Angreiferbetrachtung des Dienstes haben sie immer angenommen, dass der Staat selbst nie als Angreifer auftreten wird. Also der Staat kommt nie zu ihnen und will Schlüsselmaterial haben, will irgendwie sozusagen in die Mailboxen der Nutzer reingreifen und eben durch diesen Snowden-Fall hat sich diese Annahme als falsch erwiesen, weil eben in dem Fall wirklich der Staat die Schlüssel haben wollte, um die Kommunikation zu entschlüsseln. Und nicht nur sozusagen, also sie haben ja angeboten zu sagen, okay, wenn ihr uns einen Gerichtsbeschluss bringt, geben wir euch die Daten von dem Snowden-Postfach. Das ist ja rechtsstaatlich durchaus in Ordnung, aber die Diskussion war am Ende immer die, dass sie gesagt haben, wir wollen den kompletten Schlüssel haben. Wir wollen allen Mailverkehr, der zu euch kommt und von euch weggeht, mitlesen können. Und da haben die halt gesagt, nee, das geht nicht. Und da haben dann relativ publikumswirksam gesagt, okay, wir können den Dienst nie weiter aufrechterhalten mit den Annahmen und haben den ganzen Dienst geschlossen. Und infolgedessen gab es dann noch ein, zwei andere Dienste, die halt auch mit zugemacht worden sind. Ja, und relativ neu so in der Diskussion sind so Dienste wie Mailpile, Darkmail und noch diverse andere, wobei nach meinem Eindruck das alles noch sozusagen im Fluss ist. Da sitzen Leute dran, entwickeln, machen sich Gedanken und man kann ein paar Gedanken schildern, aber bei den meisten, die ich so kenne, gibt es quasi noch nichts wirklich Fertiges, wo man sozusagen mit dem endgültigen Blick draufgehen kann und sagen kann, ja, das passt, das ist ein sinnvoller Dienst oder nein, davon sollte man lieber Abstand halten. Also man kann diese Dienste im Hinterkopf mal behalten, das wird irgendwann, werden sich weiterentwickeln. Momentan lässt sich dazu noch vergleichsweise wenig sagen. Ja, und hier oben, also ich hatte auch gesagt, Mailbox.org ist vergleichsweise neu, aber die nutzen einfach bekannte Protokolle. Also es hält hinter zu sagen niemanden, also kein Anbieter wie jetzt meinetwegen web.de oder auch andere große, das genauso umzusetzen wie Mailbox.org. Also das ist halt, die nutzen keine Magie, sondern setzen die Werkzeuge aus meiner Sicht einfach richtig ein. Ja, und vor ungefähr 2 Jahren hat sich ein Entwickler hingesetzt und hatte da eben diese Probleme von Mails auch erkannt und hat gesagt, irgendwie muss es doch was anderes geben. Wir müssen vielleicht E-Mail einfach neu denken, müssen das Ganze neu machen und hat sich dann hingesetzt und so eine Architektur entworfen und dann auch ein bisschen Code dazu geschrieben. Ja, jemand heißt Adam Langley. Der Adam Langley arbeitet bei Google, ist dort auch verantwortlich mit für die im weiteren Sinne SSL-Infrastruktur. Also der arbeitet an Chrome mit und macht Patches für den Chrome, was die ganze Verschlüsselung für den Chrome betrifft und kümmert sich halt auch weiter dort um die ganzen SSL-Geschichten. Und wer so ein bisschen die ganze Google-Firmenphilosophie kennt, weiß, dass die Mitarbeiter dort so ungefähr 20% ihrer Zeit für eigene Projekte zur Verfügung haben. Und aus diesen 20% der Zeit kommen halt verschiedene andere Projekte mit raus. Und vermutlich ist Pond halt bei dem Adam halt auch mit entstanden. Also und Adam Langley hat auch eine relativ lange Geschichte. Der ist also sehr stark auch in dieser Cypherpunk-Szene mit verheiratet, würde ich jetzt sagen. Also der hat sich schon sehr früh um Verschlüsselung und andere Sachen gekümmert. Also ist durchaus jemand, der das nicht ganz blauäugig angefangen hat. Und was man auch heute dazu sagen muss, die ganzen Ideen stammen noch aus Vor-Snowden-Zeiten. Also es ist jetzt nie einer, der, also gerade bei den Chat-Diensten sieht man das ja ganz deutlich, dass jetzt irgendwie diverse Handy-Chat-Dienste auf diesen wir sind sicher und verschlüsseln alles Ansatz aufspringen und auf der Welle mitschwimmen wollen. Und wenn man dann mal ein bisschen genauer den Code anguckt, dann zerbröselt die Verschlüsselung wie nichts in den Händen. Also wie gesagt, Pond ist relativ, also schon 2 Jahre alt und die Ideen stammen aus der Vor-Snowden-Zeit. Ja, und wie funktioniert Pond? Nun, was Langley hier jetzt zunächst erstmal gemacht hat, hat sich überlegt, welchem Angreifer sehen wir uns eigentlich gegenüber, welche Erwartungen können wir an den Nutzer treffen, und hat ein Angreifermodell entwickelt. Also, und das ist auch so eine gängige Vorgehensweise in der Security-Szene, dass man sich zunächst erstmal Gedanken macht, wie sieht denn der Angreifer aus? Und wenn ich weiß, wie mein Angreifer vermutlich aussieht, dann kann ich auch Schutzmaßnahmen gegen den Angreifer entwickeln. Und der erste Betrachtungspunkt ist natürlich, sich zunächst erstmal den Nutzer vor Augen zu führen. Was kann ich von einem Endanwender, der mein Programm nutzt, erwarten? Und die Erwartung, die sozusagen in Pond so implizit mit drinsteckt, ist halt, dass es irgendwie einen normalen, durchschnittsintelligenten Nutzer gibt, sage ich jetzt mal, der zum einen eine sichere Kopie der Software bekommt und zum anderen auch einen Rechner ohne Schadsoftware besitzt. Es kann also gerade, wenn man den zweiten Punkt anguckt und so diverse Windows-Rechner anguckt, ist das natürlich schon eine relativ starke Voraussetzung, die hier getroffen wird. Also wir werden es vielleicht kennen. Windows-Rechner sind ja gerne mal irgendwie verwirrt oder mit Schadsoftware befallen. Also das ist halt eine ganz triviale Annahme. Aber auch der Punkt, eine sichere Kopie der Software zu bekommen, auch das ist schon eine vergleichsweise harte Sache. Also man könnte sagen, okay, man geht jetzt irgendwo hin auf eine Website, da ist SSL-Verschlüsselung da und da ist ja quasi alles sicher, lade ich mir die runter, alles gut. Aber natürlich gibt es da auch hier verschiedene Mittel und Wege, da was zu machen. Also ich kenne diverse Firmen, die natürlich nur aus Sicherheitsgründen das SSL aufbrechen für ihre Mitarbeiter und freundlich sozusagen mal nachgucken in den Netzwerktraffic. Und ich meine, das machen natürlich auch diverse andere Sachen, also auch in Ländern wird sowas dann gern gemacht. Und dann hat man halt das Pech und kriegt eventuell eine manipulierte Kopie von so einer Software. Also das heißt, auf der Pond-Website in dem Falle finden Sie speziell Anweisungen, wie der Quellcode halt zu überprüfen ist und wie Sie auch sicherstellen können, dass Sie zum einen überhaupt eine sichere Kopie der Software bekommen. Ja, ein Rechner ohne Schadsoftware, ich denke, da kann man irgendwie 2 Tage drüber reden, wie das geht. Einfache Lösung ist, nützen Sie einfach Linux. Nee, kleiner Scherz. Das sind sozusagen die Annahmen, die erstmal im Nutzer drin stecken. Und auf der anderen Seite muss man sich natürlich den Angreifer betrachten. Und Angreifer kann man jetzt in verschiedenerlei Hinsicht sehen. Also es kann natürlich jemand sein, der im lokalen Netzwerk sitzt und da versucht, irgendwas zu machen. Ein Angreifer kann auch dieser globale Angreifer sein, also im Englischen der Global Passive Adversary, den man schlichtweg immer mit der NSA quasi momentan gleichsetzen kann. Und was kann ein Angreifer wissen dürfen, was kann er ermitteln? Was er wissen kann, ist nach dem Modell, dass jemand einfach Pond nutzt. Das ist also, diese Tatsache wird zunächst erstmal nicht versteckt, sondern das kann jemand im lokalen Netz rausfinden, das kann auch jemand im sozusagen globalen Netz rausfinden. Und es ist auch ermittelbar, wie viele Nachrichten jemand empfängt oder versendet. Auch wie groß, auch ob er Anhänge dran hat, das ist halt auch mit ermittelbar. Und was sozusagen, werden wir dann noch sehen, mit passiert, ist so ein Schlüsselaustausch. Das heißt, zwei Partner tauschen sich miteinander aus und tauschen sozusagen ihre Schlüsselinformationen aus und auch diese Informationen über einen Schlüsselaustausch, also wann der passiert ist, zu welchem Zeitpunkt, der ist also hier auch durchaus mit ermittelbar. Und das, wenn man das jetzt hier sich anguckt, die ersten 3 Punkte, sieht man einen Angreifer, der eigentlich gar nichts macht. Der sitzt nur da, hält sein großes Ohr an die Leitung und versucht irgendwie was zu ermitteln, also ob jemand das nutzt, wie viele Nachrichten hin und her geschickt werden und so weiter. Und es gibt natürlich noch den stärkeren Angreifer, der immer als der aktive Angreifer bezeichnet wird. Und nach diesem Modell hier kann der aktive Angreifer einfach in den Nachrichtenverkehr eingreifen. Das heißt, er kann Nachrichten einfach zurückhalten. Er kann Nachrichten verändern, also kann die paar Bits reinwerfen oder abschneiden. Und Pond auf der anderen Seite hat dann die Aufgabe, diese Manipulation zu erkennen und sozusagen Gegenmaßnahmen in Anführungszeichen zu ergreifen, das heißt, hier den Nutzer auch zu schützen. Ja, und natürlich kann es auch passieren, das ist halt wir sind irgendwie mit dem Rechner gestartet, der hatte keine Schadsoftware und im Laufe der Zeit hat sich der Nutzer leider doch ein Virus eingefangen, das kann ja passieren. Und wenn sowas passiert, dann ist ein Angreifer in der Lage, alle zukünftigen Nachrichten zu lesen. Das heißt, er kann, wenn er auf einmal auf dem Rechner drauf ist, natürlich dann mit dem Rechner machen, was er will, insbesondere halt auch zukünftige Mails lesen. Und es kann halt sein, dass auch alte Nachrichten auf dem Rechner liegen und mit dem Schlüssel, also mit dem Entschlüsselungsaufwand könnte er die auch lesen. Wir werden dann aber noch sehen, dass also diese auf dem Rechner liegenden Nachrichten mit etwas Glück alle separat verschlüsselt sind. Das heißt, hier gibt es keinen einzigen gleichen Schlüssel, sondern für jede Mail, die man entschlüsseln will, muss man quasi wieder neuen Schlüssel brechen. Also der Angreifer hat hier einen vergleichsweise hohen Aufwand, um solche Nachrichten auch zu entschlüsseln. Es sei denn, der Nutzer legt ihm Klartext ab. Die Möglichkeit hat natürlich jeder Nutzer, dann kann ein alter Angreifer einfach das mitlesen. Das ist halt dann so ein Nutzerproblem sozusagen. Aber was sozusagen in der Software erstmal drinsteckt, ist dieser Begriff der Forward Security. Das heißt also, im Deutschen liest man oft den Begriff der Vorwärtssicherheit, was ist irgendwie, was zwar stimmt, aber was ein bisschen komisch klingt. Das heißt, selbst wenn ich jetzt den Rechner kompromittiert habe und die Schlüsselinformationen aus dem Rechner auslesen kann, ist es mir mit diesen Informationen nicht möglich, alte Nachrichten zu entschlüsseln. Weil sozusagen immer wieder neue Schlüssel generiert werden für jede Verschlüsselungsoperation. Und das ist also hier in dem Falle auch mit enthalten. Ja, von der grundsätzlichen Idee, von der Architektur her, setzt Pond auf Nutzer, auf Klienten, die die Software auf ihrem Rechner haben, und auf Serverbetreiber, also auf jemanden, der einen Server betreibt und ist damit sozusagen vom Ansatz her erstmal kein Peer-to-Peer-System, wie das gern propagiert wird. Allerdings könnte sozusagen jeder Nutzer auch wiederum so einen Server betreiben und dann letztlich indirekt wieder ein Peer-to-Peer-Netzwerk draus machen. Aber grundsätzlich sieht es so aus, dass erstmal es einen Server gibt und es gibt halt Nutzer, die mit diesen Servern sprechen. Und aktuell gibt es halt so einen, ich sage es mal, einen zentralen Pond-Server, der halt auch von dem Projekt mit bereitgestellt wird. Es gibt von der Bau Holland Stiftung, also die CCC-nahe Stiftung, einen Pond-Server, der da betrieben wird. Und es gibt eine Handvoll Privatpersonen, die auch Pond-Server betreiben. Ja, und was macht so ein Server? Der Server nimmt halt die Nachrichten entgegen, speichert die dort für den Nutzer und liefert die am Ende auch wieder für den Nutzer aus. Und das ist eigentlich auch der ganze Sinn von dem Server, weswegen man den braucht, weil man irgendwie so eine zentrale Stelle braucht, der irgendwie Nachrichten speichert. Das ist halt in so einem Peer-to-Peer-Fall nie unbedingt möglich, beziehungsweise da muss man ein bisschen mehr Ideen reinstecken und ein bisschen mehr Aufwand investieren, um da das Ganze so hinzukriegen, dass auch Nachrichten nicht verloren gehen. Die Server selbst kommunizieren nicht über das sozusagen freie Internet, sondern sie nutzen ein Hilfsnetzwerk, ein Overlay-Network. Das heißt, sie nutzen irgendwie ein anonymisierendes Protokoll und in der Praxis ist das aktuell Tor. Also wenn man denn diese Pond-Software runterlädt und ausführt und keinen Tor-Client installiert hat, wird auch die Software nie in Netzwerkkommunikation aufnehmen, sondern sie vertraut darauf, dass auf dem lokalen Rechner eine Tor-Instanz läuft und über diese kommuniziert sie. Jetzt fällt mir gerade so auf in meinen Folien davon ausgegangen, dass jeder Tor schon mal gehört hat. Jetzt frage ich mal in die Runde, kennt jemand von Ihnen das Wort Tor nicht oder weiß nicht, was die Tor-Software macht? Mal Hand hoch, wem Tor ein völlig neuer Begriff ist. Okay. Also der Einwand ist, Tor ist corrupted. Jetzt müsste man wissen, in welcher Form es corrupted ist. Also das. Okay, also das Argument war erstmal, das Tor ist korrumpiert, weil die NSA drin ist. Jetzt könnte man auf der Gegenseite eine Folie hochhalten, die ich aber jetzt leider nicht in meinen Foliensatz eingebaut habe. So eine Folie vom GCHQ war das, die in Zusammenarbeit mit NSA halt so eine Folie einen Satz rausgebracht haben mit der Überschrift Tor stinks. Also Tor stinkt, weil sie eben genau nicht in das Tor-Netzwerk reinkommen. Und das ist auch momentan eigentlich der aktuelle Stand des Wissens, dass sie zwar versucht haben, Tor-Server zu betreiben, aber das auch mittlerweile also auch wieder aufgegeben haben. Und auch sozusagen die Angriffe, die sie gegen das Tor-Netzwerk fahren, zumindest Stand 2009, glaube ich, waren die Folien, haben da keinen Weg gefunden. Was sie versuchen, ist sozusagen über so, ich sag mal, Seitenkanäle in Anführungsstrichen reinzugehen. Das heißt, sie versuchen Schwachstellen im Firefox zum Beispiel zu finden und den Firefox anzugreifen und darüber dann wiederum die Tor-Nutzer zu de-anonymisieren. Das sind so Wege, die gefunden werden, beziehungsweise vielleicht andere Attacken, von denen wir jetzt nicht wissen. Das ist jetzt offen, aber sozusagen, das sind so die einzigen Kenntnisse, oder beziehungsweise ich hatte jetzt den letzten Tag eine Diskussion mit jemandem, der auch der Meinung war, Tor ist korrumpiert. Und zwar gab es, also Tor ist vom Grundsatz her, und da komme ich jetzt wieder zurück zu den Handvoll Leuten, denen Tor nichts sagte, ist erstmal ein Anonymisierungsnetzwerk. Und wenn Sie, also Tor kann man quasi über die Webseite torproject.org runterladen. Da gibt es so ein Tor-Browser-Bundle, das besteht aus Tor, einem speziell konfigurierten Firefox und noch ein paar anderen, sagen wir, Hilfsprogrammen. Und wenn man das Programm startet, wird im Hintergrund das Tor-Programm gestartet. Das baut eine Verbindung auf über so drei verschiedene Hubs, also drei verschiedene Server, die irgendwo in dieser Welt stehen, und baut dann sozusagen eine verschlüsselte Verbindung durch das Netzwerk auf. Und der letzte Server wird dann halt quasi genommen und bezieht quasi Informationen zum Beispiel von der Webseite, geht wieder verschlüsselt zurück durch das Netzwerk und wird dann halt im Browser angezeigt. Und dadurch, mal jetzt ganz kurz gesprochen, versucht man halt Anonymität zu gewährleisten. Und das Gespräch, was ich halt hatte, war halt so, dass derjenige meinte, naja, aber man kann den ersten, diesen Eintrittsknoten, diesen Guard-Knoten, wie er im Fachbegriff heißt, der ist bei Tor so ausgestaltet, dass er eine relativ lange Zeit gleich bleibt. Das heißt, wenn ich jetzt einen Tor-Client auf meinem Rechner starte, dann bleibt er über mehrere Tage und Wochen, nutze ich immer genau einen und denselben Eintrittsknoten, diesen Guard-Knoten. Und diese Idee kam von einem Angriff, der vor vielen Jahren gefunden worden ist. Früher wurde dieser Eintrittsknoten mit jeder neuen Verbindungsstrecke wieder gewechselt. Und dann hat man auch festgestellt, wenn das passiert, ist es dem Angreifer möglich, den Nutzer leicht de-anonymisieren. Also hat man sich gedacht, okay, die Lösung ist, den über einen längeren Zeitraum den Eintrittsknoten gleich zu behalten. Jetzt gibt es aber eine neue Forschungsarbeit, und da komme ich jetzt zurück zu dem, was der meinte, dass es wohl momentan so ist, dass diese Eintrittsknoten zu lange benutzt werden. Also man darf es eben nicht, also man muss sie über einen längeren Zeitraum benutzen, aber eben nicht mehrere Tage oder Wochen, sondern nur ganz, vermutlich nur ein paar wenige Tage. Und das vermutlich ist gerade so eine offene Frage. Also sitzen jetzt diverse Leute da, also Forscher, die jetzt einen optimalen Zeitraum versuchen herauszufinden für diesen Guard-Knoten. Und das wird also irgendwann demnächst sich dann auch im Code wieder niederschlagen. Also wenn das quasi stabile Ergebnisse da sind, wird es also wieder geklärt. Also das ist so die andere, sagen wir mal, momentan bekannte Schwachstelle, die es da gibt. Wobei, also dieses De-Anonymisieren von einem Nutzer ist halt auch vergleichsweise schwer. Also das dann sozusagen in einen echten praktischen Angriff umzusetzen, erfordert immer noch sehr viel an Ressourcen. Also ist nicht ganz so einfach, wie es vielleicht dargestellt wird. Also grundsätzlich glaube ich, dass Tor eines der Anonymisierungsnetzwerke ist, die auch wirklich relativ starke Anonymität für den Endanwender mit bieten. Und ich denke auch, das ist ein Grund, warum der Adam Langley einfach hier auf Tor mitgesetzt hat. Ja, und dann wird natürlich Kryptographie eingesetzt. Das ist sozusagen das zweite wesentliche Bestandteil. Ich habe hier mal Bruce Schneier zitiert. Der hat also vor ein paar Tagen gesagt, One-Click-Encryption is one-click-too-many. Also wer von Ihnen vielleicht so Thunderbird mit Enigma zum Beispiel benutzt und dann versucht, Mails zu verschlüsseln, das ist recht anspruchsvoll. Also man muss sich das sehr anstrengen, zum einen die richtigen Klicks zu machen und zum anderen auch das Passwort an der richtigen Stelle einzugeben und so weiter und auch mit den Fehlern ordentlich umzugehen. Deswegen ist es sinnvoll, und das steckt so ein bisschen hier in der Aussage drin, einfach eine Verschlüsselungslösung zu haben, die das möglichst im Hintergrund automatisch und sicher macht. Und das ist also auch hier etwas, was Pont mit versucht. Also Pont vertraut relativ stark auf Kryptographie, in dem Falle von einem Mathematiker, der heißt Daniel J. Bernstein oder abgekürzt halt DJB. dann könnte man kennen als den Autor von Qmail zum Beispiel oder als den Autor von diversen anderen Programmen. Aber eben als Mathematiker beschäftigt er sich auch relativ stark mit Kryptographie und speziell hier mit so einem Teilgebiet, das nennt sich elliptische Kurvenkryptographie. Und er hat hier so ein paar Algorithmen entwickelt, die zumindest mathematisch begründbar sicher sind. Es gibt halt also auch im letzten Jahr diese große Diskussion um diese RSA-Firma, die halt hier auch in dem Fall einen Zufallszahlengenerator eingebaut hat, der auch wieder elliptische Kurven einsetzte und der aufgrund der Parameterwahl vermutlich da, oder mittlerweile weiß man es, sagen wir mal, vorhersagbare Daten schaffen konnte. Und das ist es halt auch so, dass bei den offiziell standardisierten elliptischen Kurvenalgorithmen, da sind die Parameter gewählt worden, ohne dass man irgendwie begründen kann, warum genau diese gewählt worden sind. Und was die Leute misstrauisch macht, ist, dass der Mensch, der sozusagen da sehr viel Arbeit in die Standardisierung reingesteckt hat, ist ein NSA-Mitarbeiter. Und da will man momentan nicht ganz so sehr darauf vertrauen, dass das wirklich passt. Und auf der anderen Seite steht halt eben DJB da und sagt, hier, guckt meine Kurven an. Die haben die mathematischen Eigenschaften. Wer ein bisschen Mathematik kann, kann das nachprüfen und kann dann auch sagen, das passt oder das passt nicht. Und Pond hat in dem Falle das genutzt. Es gibt von Daniel J. Bernstein halt so eine Software-Suite, die heißt SALT. Und die wird also hier mit verwendet, beziehungsweise Adam hat Teile von dieser Bibliothek auf Go umgeschrieben, also das ganze Programm ist in Go geschrieben und nutzt es dann halt in Go und mit einem zweiten Teil, was Off-the-Record-Messaging heißt. Off-the-Record-Messaging hatte ich im letzten Jahr, also bei den letzten Linux-Tagen interessanterweise hiermit vorgestellt. Also OTR steht für Off-the-Record-Messaging und versucht eben vier Probleme grundsätzlich zu lösen. Das heißt, zunächst erstmal sollen die Nachrichten verschlüsselt werden. Dann hat man am Anfang so eine Prüfung der Echtheit, also bevor man sozusagen eine OTR-Kommunikation mit jemandem aufnimmt, sollte man sich auf einem anderen Kanal austauschen, dass wirklich derjenige die Person ist, mit der man vielleicht reden will. Es bietet, wenn man dann einmal kommuniziert, sogenannte Bestreitbarkeit, Deniability. Das heißt, man kommuniziert mit einer anderen Person und kann aber sozusagen, ein Außenstehender kann nicht mehr erkennen, mit wem man jetzt wirklich kommuniziert. Und man kann plausibel, also wenn jetzt jemand kommt und sagt, aber du hast doch wirklich mit Herrn Müller jetzt gesprochen, das weiß ich ganz genau. Und dann gibt es auch für die andere Seite keinen Beweis, den er irgendwie führen kann, dass es wirklich passiert ist. Und ich kann sagen, nee, das bin ich wirklich nie gewesen. Also dieser Begriff Off-the-Record-Messaging kommt halt so ein bisschen aus der Presse. Und da ist es halt auch üblich, dass man entweder mit jemandem, also mit einem Journalisten, ein Interview führt, halt on the record, also mit dem Aufnahmegerät, oder man redet halt off the record und tauscht da vielleicht ein paar Informationen aus, die, wo man dann als nicht genannte Quelle dann irgendwann mal in einer Zeitung zitiert wird, die man also nie irgendwo aufgezeichnet haben will. Und das vierte, was das OTR noch mitbietet, ist diese Forward Secrecy. Das heißt, dass das, was ich vorhin schon sagte, ist, also wenn jemand irgendwo Schlüsselmaterial findet, kann er halt vergangene Nachrichten nicht entschlüsseln. Und das ist also steckt sozusagen in diesem Protokoll mit drin. Das ist entwickelt worden auch unter anderem von dem Ian Goldberg. Das ist mittlerweile ein kanadischer Professor. Das ist auch jemand, der so in der Cypherpunk-Szene mit beheimatet ist. Wird auch stark mit weiterentwickelt. Und wenn Sie gerade Chats einsetzen, dort lässt sich das relativ einfach und problemlos mit einsetzen. Also wer Pidgin zum Beispiel verwendet, gibt es so ein OTR-Plugin, was man einfach mit anklickt und dann quasi eine verschlüsselte Kommunikation hat. Oder wer halt auch andere Chat-Programme verwendet, da geht das vergleichsweise einfach. Ja, und das führt dann dazu, dass bei Pond automatisch Nachrichten ver- und entschlüsselt werden. Das heißt, wenn ich hier eine Nachricht verschicke an jemanden, wird automatisch diese Nachricht verschlüsselt. Und wenn sie wieder ankommt, dann muss ich halt auch kein Passwort eingeben und nichts klicken, sondern die wird mir entschlüsselt wieder angezeigt. Und auch aus dieser OTR, aus dem OTR-Hintergrund hat man eben diese einmalige Authentifikation. Das heißt, am Anfang muss man sich irgendwie mal mit dem anderen Nutzer treffen und ein gemeinsames Geheimnis austauschen. Das zeige ich Ihnen dann noch gleich, wie das funktioniert. Und dann kann man mit den Personen kommunizieren. was sozusagen hier noch so ein bisschen mit drin steckt, ist so eine Sache, dass das Pond, und da ist jetzt ein großer Unterschied zu E-Mails, beim Pond haben Sie keine echte E-Mail-Adresse, sondern Sie haben so einen Schlüssel. Also das werde ich Ihnen dann auch nochmal zeigen. Und diese Schlüsselinformation ist im Grunde genommen gar nicht interessant, weil Sie können Ihrem Kontakt halt, also Sie machen am Anfang einen Kontakt über diesen Authentifikationsschritt, dann geben Sie Ihrem Kontakt einen Namen und dann ist er im System drin. Aber jemand, der von außen steht, der jetzt nicht mit Ihnen authentifiziert ist, kann Ihnen auch keine Nachrichten schicken. Das führt aber dann zu dem positiven Nebeneffekt, dass Ihnen auch niemand Spam schicken kann, beziehungsweise nur die Leute Ihnen Spam schicken können, die es vorher irgendwie authentifiziert worden sind. Wie man das mit Mailinglisten macht, also momentan muss man das noch relativ händisch alles machen. Der Mailinglistenansatz ist drin. Also es wird so eine Art authentifizierte Mailinglistenfunktion geben, aber das ist noch ein Zukunftsfeature. Und was auch hier mit drin ist, dass das in den Standardeinstellungen löscht Pond nach 7 Tagen die Mails. Das ist einfach auch wieder mit diesem Hintergedanken, man will diese Plausible Deniability haben. Das heißt, wenn eine Mail einfach gar nicht mehr auf einer Platte da ist, dann brauche ich mich auch nicht zu streiten, ob ich mit irgendwie Diskussionen, ob ich Mails geschrieben habe oder nicht. Man kann das aber halt, die Nachrichten auf der Platte halt speichern oder auch anweisen, das Ganze länger zu machen. Und jetzt habe ich genug geredet, jetzt will ich Ihnen mal zeigen, wie das geht. Also Pond kann man zum einen auf der Kommandozeile betreiben oder halt als grafisches Programm. Wenn man das Programm startet, sieht es zunächst erstmal so aus. Das ist sozusagen der Startbildschirm von Pond und man muss am Anfang erstmal sich irgendwie ein Passwort ausdenken, um das Programm zu öffnen. Und wenn man das dann getan hat, sieht man im zweiten Schritt hier so einen Konfigurationsschritt, Configure TPM, also die ersten lachen schon, TPM ist bei dem einen oder anderen vielleicht noch so mit schlechten Hintergedanken behaftet, also TPM steht für Trusted Platform Module und hat sich an relativ schlechten Ruf erarbeitet. Hier in dem Falle hatte Adam gesagt, ja, wir haben das Problem, wir wollen oder ich will gerne E-Mails löschen oder diese Nachrichten löschen und was mir wichtig ist, ich will die sicher löschen. Und das ist bei einer rotierenden Festplatte vergleichsweise unproblematisch. Sobald man aber sowas hat wie ein SSD oder einen USB-Stick, dann wird das sichere Löschen von Daten schon relativ kompliziert. Und es geht halt einfacher über so ein Trusted Platform Module und das kann man halt mit konfigurieren und einbinden. Also wenn es denn die entsprechenden Kernel-Module gäbe, würde dann hier stehen Try to Configure TPM und würde halt Kontakt mit dem Modul aufnehmen und dann auch später versuchen, die Nachrichten über da spezielle Mechanismen auch zu löschen. Sie sehen, ich nutze das auch nicht, sondern ich sage dann einfach hier, machen wir bitte weiter mit dem TPM. Und der nächste Schritt, der jetzt hier passiert ist, dass ich mir einen Account anlegen kann. Das heißt, es ist standardmäßig hier oben ein Pond-Server eingetragen. Da oben steht Server-Doppelpunkt, Pond-Server und dann irgendwie so eine wilde Kombination aus Zahlen und Buchstaben. Hier vorne ist sozusagen dann der Local-Part meiner Adresse, wenn man das so sagen kann. Und hier hinten sehen Sie es, dann steht irgendwas mit .onion und also diese Pond-Server werden als Hidden Services im Tor-Netzwerk betrieben und das ist quasi dann die Adresse von so einem Pond-Server. Es kann halt sein, dass ich schon bisher irgendwie Pond benutzt habe und dann kann ich dann hier unten die Informationen über diesen existierenden Account eintragen. In dem Fall sage ich einfach hier Create. Also legen wir mal einen Account da auf diesem Gerät an. Dauert eine Weile. Und wenn er dann fertig ist, sehe ich erstmal so einen nackten weißen Bildschirm. Und das, was ich vorhin schon versucht habe zu sagen, Pond hat natürlich, also es ist noch in der Entwicklung. Es ist 2 Jahre alt. Es wird vergleichsweise aktiv entwickelt. Da sitzen relativ viele Leute dran, die auch da Code mit dran schreiben. Aber an einigen Stellen hakt es noch ein bisschen. Also da kann es sein, dass es, also wenn man gerade sozusagen das Interface hier anguckt, das ist jetzt noch relativ spartanisch und ist eher auf Funktionalität ausgerichtet. So, und jetzt, wie gesagt, das ist sozusagen erstmal der Bildschirm, den ich hier sehe, wenn ich Pond angestartet habe, wenn ich das erste Mal öffne. Und was natürlich sinnvoll ist, dass ich irgendwie jetzt jemanden kontaktiere, mit jemandem mich austausche. Und dazu gibt es hier diesen Punkt Add, also ich kann einen Kontakt hinzufügen. Und ganz oben kann ich meinem Kontakt einen Namen geben, zum Beispiel V5 beim CLT14. Das ist sozusagen dann der Name meines Kontakts, mit dem ich kommuniziere. Ich kann aber natürlich auch hier Heinz Müller oder irgendwas anderes reinschreiben. Und weiter unten, das ist dann der wichtigere Teil, erzeuge ich ein gemeinsames Geheimnis. Also ich kann jetzt hier ein Geheimnis eintragen und das dann mit anderen Personen austauschen, sodass die andere Person sich hiermit authentifizieren kann. Also der einfachste Schritt ist einfach zu sagen, ich erzeuge mir sowas automatisch, lass das Programm das Ganze machen, dann wird hier so eine kryptische Kombination aus Zahlen und Buchstaben erzeugt und die muss ich dann nehmen und zu meinem Kontakt gehen und sagen, hier, bitte, das ist unser gemeinsames Geheimnis und er muss das dann bei sich in seinem Pond-Client wieder eintragen. Man kann aber hier genauso gut irgendwie einen Satz reinschreiben, wir trafen uns heute bei den Chemnitzer Linux-Tagen um 12.33 Uhr und du trugst einen grünen Pullover mit einer gelben Krawatte und so weiter und der andere trägt dann halt denselben Satz ein und dann auf die Art und Weise kann man das Ganze auch austauschen, beziehungsweise es gibt hier unten die Möglichkeit, die ich persönlich noch nie genutzt habe, hier über so eine Kartenkombination das da einzutragen und dann sich also die Informationen auszutauschen. So, und jetzt muss ich mir das nur mal merken und sage hier, startet mal das Ganze. So, und jetzt versucht das Pond-Programm eine Kommunikation aufzunehmen. Also man hat hier so ein Aktivitätslog. Das heißt, man sieht hier, versucht den Schlüsselaustausch anzufangen, nimmt halt irgendwie Kontakt zum Server auf. Und jetzt muss ich mal ganz kurz so tun, als wäre ich jemand anderes. Also so, und jetzt sehen Sie das, hier gibt's, sind jetzt auf der linken Seite ein paar andere Einträge zu sehen. Und jetzt bin ich sozusagen, habe ich das Pond als quasi ein anderer Nutzer gestartet und sage jetzt hier wieder, dass ich einen Nutzer hinzufügen will. Den nenne ich jetzt mal neuer Nutzer und trage jetzt hier unten mein... Ah, Mist. Ich habe es befürchtet. Das war jetzt der Vorführeffekt. Ja, also ich hatte das zwar kopiert, aber irgendwie ist es aus dem Buffer raus. Machen wir es einfach mal so. So, also... Jetzt starte ich sozusagen hier nochmal als der Nutzer einen Austausch. Ich hoffe, Sie haben es mitgelesen und sich alle gemerkt, Sie sind jetzt mein großer Buffer. So, und dann versuchen wir das Ganze nochmal. Ist das richtig? Gut. So, und dann starte ich jetzt also hier auch den Schlüsselaustausch. Nun versucht sozusagen der Pond-Client jetzt in dem Falle mit einem Server einen Austausch zu machen und sozusagen die beiden Geheimnisse miteinander zu matchen. Also was letztlich wieder so auf der technischen Seite gemacht wird, es wird aus diesem Wert, den ich jetzt eingegeben habe, wird so ein Key generiert, abgeleitet und wird also hier mit einer Anwendung kommuniziert, die ein spezielles Protokoll spricht, dieses sogenannte Panda-Protokoll, auf das ich gar nicht eingehen will. Und nach einer Weile sollte dann das Ganze authentifiziert sein. Also ich lasse den noch mal ein bisschen werkeln im Hintergrund. Sie sehen, ich habe... in meinem anderen in dem anderen Programm habe ich glücklicherweise schon mal einen Nutzer angelegt, der hier einfach CLI1 heißt. Und wenn ich jetzt eine Nachricht schreiben will, mache ich das einfach, indem ich auf Compose klicke und sage hier CLI1 und kann dann ihm eine Nachricht schicken. Und sage dann hier Send. Und dann wird die halt versendet, was jetzt ganz wichtig ist bei Pond. Also bei E-Mails ist es ja so, wenn Sie auf Send drücken, dann wird die sofort versendet. Und Pond versucht sozusagen diese zeitliche Zuordnung zwischen, wann hat jemand eine E-Mail gesendet und wann ist die irgendwo hingegangen, ein bisschen zu verschleiern und wartet erstmal eine Weile und schickt die nicht gleich los. Sie sehen das also hier dort unten bei diesem CLI 1 steht so ein roter Punkt daneben. Und dieser rote Punkt soll ich noch so ein bisschen visuell sagen, die E-Mail liegt noch im lokalen System, also Sie sollten jetzt noch nicht Pond schließen. Man sieht das hier auch in diesem Activity-Log, dass er hier um 12.44 Uhr eine Transaktion gemacht hat und erst dann ungefähr 10 Minuten, also 9 Minuten, 9 Sekunden, wieder eine neue Transaktion machen wird. Und so lange bleibt die lokal auf meinem System. Ich kann aber hier freundlicherweise einfach sagen, transact now, und dann versucht er halt mit diesem anderen Pond-Server Kontakt aufzunehmen und die Nachricht zu verschicken. Und man sieht auch jetzt, ist das Ganze gelb geworden. Und gelb heißt, die Nachricht ist unterwegs und wird hoffentlich gelesen. Und hier in meiner Inbox habe ich halt zum Beispiel auch schon eine E-Mail oder so eine Nachricht erhalten. Da hat jemand einfach geschrieben, Hallo Welt, zurück. Also ich hatte da sozusagen die ursprüngliche Nachricht war natürlich Hallo Welt, wie es sich halt gehört. Und ich kann zum einen der Nachricht antworten oder was auch, also was sozusagen gewünscht ist, dass man, wenn man eine Nachricht erhält, zumindest, wenn man nicht sofort antwortet, erstmal einen Akt zurückschickt, also sozusagen einfach, dass der Nutzer bestätigt, jawohl, ich habe die Nachricht erhalten. Aber man kann natürlich auch direkt auf Reply gehen und dann hier irgendwas wieder reinschreiben und das Ganze verschicken. Und ja, auf die Art und Weise werden quasi Nachrichten ausgetauscht. Es gibt einmal die Version mit Grafik, und für die Liebhaber der Kommandozeile gibt es das Ganze auch als Kommandozeilenversion. Man hängt einfach an den Aufruf von pond-cli-cli an und dann wird die Software dann auf der Kommandozeile gestartet und hat dort also beim Start erstmal muss man wieder das Passwort eingeben und danach hat man ein relativ ausführliches Hilfemenü, also man kann einfach Help eingeben und dann ist quasi jeder Befehl, den es da so gibt, mit aufgeführt. Interessanterweise kann man dann auf der Kommandozeilen, bei der Kommandozeilenvariante auch Mails, also Pond-Nachrichten an mehrere Empfänger schicken, was in dem grafischen Teil noch nicht geht. Da liegen aus meines Wissens ein paar Patches bei GitHub, aber die sind halt noch nicht offiziell committed. Das wird also irgendwann passieren. Ja, und auf die Art und Weise kann man dann halt das Pond benutzen. Und ja, man sollte halt immer, bevor man das Ganze schließt, in dem Activity-Log ein bisschen nachgucken, ob da vielleicht noch eine offene Transaktion steht, beziehungsweise dann eben mit diesem Punkt Transact Now die Transaktion starten. Ja, und vielleicht nur ganz kurz, ohne dass ich jetzt nochmal das andere anmache, also wenn jetzt die Gegenseite die Nachricht bestätigt oder gelesen hat, würde dieser gelbe Punkt, der jetzt relativ schwer vermutlich für die meisten zu sehen ist, dann auf grün wechseln und dann weiß man, okay, der hat sie also jetzt gelesen. Und auf diesem Command-Line-Interface ist es quasi ähnlich wie in der Variante. Ja, nicht. Also auf die Art und Weise, wie gesagt, ist es erstmal ein Versuch, hier ein bisschen neuen Ansatz zu machen, also ein paar Schwachstellen von E-Mail einfach wegzuarbeiten. Man sieht natürlich, an einigen Ecken und Enden muss noch was getan werden bei der Software, so was das Benutzerinterface angeht. Auch wenn Sie auf die Webseite gucken, steht dort auch in relativ dicken Lettern, dass es also eine Software ist, die er sozusagen mehr oder weniger sich selbst erfunden, also selbst erfunden hat, von ihm zu großen Teilen eigenentwickeltes Protokoll, wobei er sich natürlich auf diverse Forschungsarbeiten von anderen Leuten gestützt hat. Und wenn man das sozusagen ernsthaft und produktiv verwenden will, sollte man halt, da kommen wir wieder zu meiner Einleitung zurück, mal den Quellcode lesen, sollte mal gucken, ist das wirklich, sind die Annahmen, die er trifft, sicher. Und er hat auch in der Dokumentation zu dem Ganzen so ein paar Punkte hingeschrieben, wo er sagt, das ist halt einfach noch an einigen Stellen geprüft. Also der Code hat aus kryptografischer Sicht vermutlich an einigen Stellen, insofern Schwachstellen, dass da so Timing-Angriffe möglich sind. Und da sagt er, da muss also noch jemand mal drüber gucken und das ein bisschen glatt ziehen. Also beziehungsweise der Code läuft also momentan nur auf AMD-Architekturen in konstanter Zeit. Und in anderen Architekturen gibt es also Zeitunterschiede. Also da könnten eventuell Angriffe möglich sein, aber das ist erstmal Theorie, das müsste man halt genauer untersuchen. Ja, aber wie gesagt, das war erstmal eine Idee. Pond als neuer E-Mail-Ansatz, komplett neue gedachte Idee. Ich hoffe, Sie haben eine Idee bekommen, wie das Programm funktioniert, was man damit machen kann. Ich danke Ihnen erstmal fürs Zuhören und wer da noch Fragen hat, kann das gerne stellen. Das Mikro wird dann hier rumgegeben.
Hallo?
Hier kommt was an.
Okay, meine kurze Frage. Mal angenommen, ich bin der Angreifer und möchte gerne wissen, also die Metadaten, wer mit wem kommuniziert. Wenn ich selbst so einen Pond-Server betreibe, sehe ich dann wo rein und raus? Nee, eigentlich nicht, ne, weil das läuft ja dann über das Tor-Netzwerk.
Also man sieht natürlich, was an Nachrichten rein und raus geht, aber man sieht halt quasi nur...
Also ich sehe nicht...
Also man muss vermutlich über sehr lange Zeiträume statistisch versuchen zu analysieren, wirklich, was da passiert. Und es ist auch nicht garantiert, dass derjenige, den ich rausfinden will, wirklich über deinen Server kommuniziert, sondern der kann halt auch über einen eigenen Server zum Beispiel nutzen. Und damit fällt der Angriff weg. Und du musst natürlich erstmal sozusagen die obere Schicht von Tor brechen, weil der Nachrichtenaustausch erfolgt ja über Tor. Und erst dann kannst du sozusagen die reine Nachrichtenschicht. Und wenn du das dann geschafft hast, dann ist es vermutlich statistisch einfach, dann Zuordnung zu finden. Aber sozusagen, man muss erstmal Tor kaputt machen und dann hat man aus meiner Sicht gute Chancen, dann noch mehr an Wissen rauszukriegen.
Die Anforderungen Forward Secrecy und Offline Messages, das heißt, liegen lassen. Bin ich zu hören?
Sagen Sie
das drücken? Die Anforderungen Forward Secrecy und Offline Messaging sind ja schon vom Wunsch her unvereinbar. Welche Kompromisse macht denn Pond, um das unter einen Hut zu bringen?
Also, ich habe das
Forward Secrecy, also das, was man mit Diffie-Hellman aushandelt, da müssen ja beide Partner in Echtzeit aktiv sein, sonst geht es prinzipiell nicht und soll auch nicht gehen, das will man so. Auf der anderen Seite, bei Pond schicke ich eine Nachricht an den Server und der Empfänger liest sie, wenn er sich einloggt. Wie vereinbart man denn das?
Also, das Schlüssel aushandeln passiert einmalig, ganz am Anfang. Und zwar, also das ist natürlich ein bisschen der Präsentation geschuldet, dass es hier so aussah, als ob das gleich passiert. Aber in der Regel sollte es so sein, dass ich das Geheimnis mit jemandem aushandle, an einem anderen Kanal, sei es über Mail, sei es im realen Leben, und dann wird es dort eingetragen. Und die beiden Parteien müssen nicht gleichzeitig das Passwort eingeben, sondern ich kann jetzt meinen Nutzer anlegen, diesen Schlüsselaustausch starten und der andere kommt halt nach 3 Tagen an seinen Rechner und macht seinen Teil des Ganzen. Und dann matcht das trotzdem. Ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, wann sozusagen der Timeout ist, wann halt diese Nachricht verworfen wird, aber das sind auch so im Bereich von 7 Tagen. Also so lange hat man Zeit und also da wird es schon schwer, die beiden Parteien noch zuzuordnen. Okay, wenn sonst keine Fragen sind, dann...
Möchte ich mich bedanken für den Vortrag.
Genau. Danke sehr fürs Zuhören und einen schönen Tag noch.
Jetzt
könnt ihr dann hinterher.